Guten Morgen. Wir hatten uns in der vergangenen Sitzung eingehend mit dem Problem des Selbstbewusstseins beschäftigt. Hegels Wissenschaft des erscheinenden Geistes hatte zunächst sich ja ausgehend von der grundlegenden Erfahrungsstruktur der sinnlichen Gewissheit über die Wahrnehmung bis hin zum Verstand und den Begriffen mit der Bewusstseinserfahrung beschäftigt. Nicht als kategoriales Schema verstanden, sondern als dynamische Bewegung. Als Bewegung, die sich der dialektischen Spannung zwischen mir und meinen mir äußerlichen Erfahrungsgegenständen verdankt und die sich gleichsam an sich selbst voranentwickeln, ein immer abstrakteres, immer mehr mitreflektierendes Niveau hervortreiben kann. Wir vollziehen Ebenenwechsel, so hatte Hegel diese Entwicklung auf der Ebene des Bewusstseins beschrieben. Ebenenwechsel, durch welche die konkret erfahrbaren Widersprüche zwischen den subjektiven und objektiven Momenten unserer Erfahrung sich gleichsam integrieren lassen. Und zwar, weil die bisherigen Widersprüche aus der jeweils neuen Perspektive nur noch als logisch schlüssige, aufgehobene Teilaspekte eines neuen, abstrakteren Ganzen sind. Auch unser abstrakt denkender Verstand war, Sie erinnern sich, oberhalb der sinnlichen Gewissheit und oberhalb der Wahrnehmung ein solches Ganzes gewesen, in das sich in sich zirkuläre Momente der Dingwahrnehmung letztlich aufheben lassen. Das Wahrnehmen, das war dieser Überlegungsschritt gewesen von der Wahrnehmung zum Verstand, das Wahrnehmen lebt ja in seinen Momenten von Differenzierungen, die sich auf dem einheitlichen Niveau des Verstandes gedanklich hin und her bewegen, gegeneinander ausspielen, abwägen lassen und so weiter und in diesem Sinne im Verstand aufgehoben sind. Auch auf der Ebene des Verstandesbewusstseins, das hatten wir gesehen, gibt es freilich keine letzte Ruhe sozusagen, denn erneut treten hier zwei Momente auseinander. Objektive Gedankensachverhalte einerseits und andererseits mein Denken, meine beweglichen Unterscheidungen bzw. meine Seite des Bewegens von Unterscheidungen. Zwei Gegensätze sind das, die zwar der Begriff, wie Hegel das nennt, noch eine neue Erfahrungseinheit ausdrücken und bündeln kann, aber sofort taucht die Frage auf, worin besteht denn nun eigentlich die spezifische Bewegung der Begriffe? Und spätestens mit dieser Frage ist ein Problem erschienen, das sich nicht mehr fassen lässt in Form dieser Frage des Bewusstseins von etwas. Also des Bewusstseins von etwas als etwas im weitesten Sinne Gegenständliches. Denn was nun auftaucht, ist die Frage nach dem So-Sein der Bewusstseinsbewegung selbst. Also diesem So-Sein der Bewusstseinsbewegung, die sich auch in der Beweglichkeit von Begriffen zum Thema macht. Diese Bewegung namens Ich selbst, das Selbstbewusstsein, lässt sich nicht einfach als Bewusstsein von einem Gegenstand haben. Das war der Ausgangspunkt der Hegelschen Überlegungen zum Selbstbewusstsein, im Gegensatz zum Bewusstsein. Das, was wir verstehen wollen, wenn wir nach uns selbst fragen, ist über das Vergegenständlichbare hinaus abstrakt. Es hat eine logisch ganz andere Qualität. Hegel setzt so in der Phänomenologie des Geistes ein, an der Stelle, wo er vom Kapitel A, Bewusstsein, zum Kapitel B, Selbstbewusstsein, übergeht. In der letzten Woche hatten wir uns nun angesehen, wie Hegel diese qualitativ neue Bewusstseinsstufe analysiert. Diese Bewusstseinsstufe, in der wir nicht nur sozusagen im Format der Gegenstandserfahrung, uns rekonstruieren können, sondern die eines anderen Formates bedarf. Eine Bewusstseinsstufe, in der wir nicht nur entlang gleichsam der Gegenstandserfahrung und uns ihm gegenüber zum Gegenstand uns nur miterleben, sondern das war eben das eigene, in der wir dezidiert auf uns selbst reflektieren wollen. Und die Identität unserer selbst konkret, positiv gefühlt erfahren lernen wollen, obwohl diese Identität eben nichts Gegenständliches ist, kein Etwas nach dem Muster der Gegenstandserfahrung. Hegels These ist, das ist möglich. Es gibt diesen Erfahrungstyp, der ganz anders ist als der Typ, der das dem Bewusstsein eben eignet, nämlich eben Gegenstandserfahrung ist. Nur wie sieht er aus? Dieser ganz andere Erfahrungstyp. An den Dingen gewinnen wir keine positive Selbsterfahrung. Das war Hegels gleichsam Einstiegsüberlegung. Wir können an den Dingen allenfalls eine Art Selbstmangel erfahren, nämlich indem wir an ihnen nicht unseresgleichen finden und so unser Hunger nach Selbsterfahrung gleichsam in der Dingerfahrung negativ spürbar wird. Wir können unser Abenteuer mit den Dingen suchen, könnte man sagen. Wir können etwa Besitz anhäufeln, uns darin bestätigen wollen, wenn man so will. Wir können als Naturforscher den letzten Winkel der gegenständlichen Welt ins Labor holen und analysieren. Die Dinge, die Dingerfahrungen, die wir dann machen, enttäuschen uns aber auf gewisse Weise. Jedenfalls im Hinblick auf die Frage nach uns selbst. Keine Gegenstandswahrheit, keine Verstandeskategorie, die wir der an der Dingwahrnehmung geschulten Gedanken- und Begriffswelt entnehmen, kann uns einen Sinn vermitteln für das, was wir selber in unserer unendlichen, gerade nicht dinghaften Lebendigkeit der Welt gegenüber sind. Haben wir nur das Muster der Dingwahrnehmung, so bleibt unser eigenes So-Sein gleichsam immer eine Art Rückseite des Mondes für uns. Gegenstände geben sich nur gegenständlich, das heißt, wir haben sie nur in ihrer Eigenschaft, anders zu sein als wir. Ähnliches gilt auch von den als Abstrakta von uns einsam reflektierten Gedankendingen, Ideen oder Wörtern. Auch hier gilt, es sind wir, die wir sie hantieren, befragen, herausfordern, und dieses Wir, das sozusagen mit Gedanken operiert, haben wir eben nicht in dieser Form der gegenständlichen Gedankendinge, sage ich mal, über die wir so handlich nachdenken können, objektivierend nachdenken können. Wir können in die Ideenwelt eintauchen, allerlei über die Differenzen der Welt aussagen und denken lernen, aber wir stoßen im Reich der gedanklichen Objektivierung allenfalls auf negative Anhaltspunkte für einen Begriff von uns selbst. Wir sind nicht oder wir sind nicht nur. Wir sind nicht wie definierbare Objekte. Wir können uns nicht mittels dieses oder jenes Attributs als Gegenstand einkreisen, denn was wir hier eigentlich fassen wollen, ist die Bewegung, mit der wir dies tun und die wir das sind, also die Bewegung dieses Fassenwollens. Unsere eigene Begierde, das ist nach Hegel das letztlich Einzige, was die Gegenstandswelt uns über uns selbst zu spiegeln vermag. Ist Selbstbewusstsein also unmöglich? Sind wir ewig auf der Suche nach uns selbst, wie Platon Sokrates vielleicht gesagt hätte? Gnoti se auton, also sich wissen, sich erkennen als permanente Aufgabe. Ist ja eine mögliche philosophische Antwort auf diese Diagnose, dass wir an den Dingen uns nicht selbst finden können. Oder, andere mögliche Antwort, sollen wir die geschilderte negative Form der Selbsterkenntnis zu einer Art transzendentaler Letztauskunft erheben? Wie Kant, der vielleicht gesagt hätte, Kategorien unserer Erfahrungswelt geben uns zwar nicht uns, aber damit eben müssen wir uns dann philosophisch arrangieren. Wir müssen die synthetische Einheit eines Ich selbst als etwas Unerfahrbares erklären und müssen das einfach als These dann setzen. Es gibt die vernunftnotwendige Setzung eines Ich selbst, aber es gibt in dem Sinne sozusagen keine Erfahrbarkeit von diesem Ich selbst. An diesem Punkt der Unerreichbarkeit des Selbst im Modus des Gegenständlichen trifft Hegel, wie ich eben schon mal gesagt habe, eine klare Entscheidung. Sie haben das Zitat vielleicht noch im Ohr. Das Selbstbewusstsein erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewusstsein. Hegel sieht das Selbstbewusstsein als etwas an, das sich in einer eigenen Form der Selbigkeitserfahrung erleben lässt, sich dieser eigenen Form verdankt. Und zwar handelt es sich hier um eine wechselseitige Selbigkeitserfahrung von Zweien, die freie Selbstbewusstseine sind, und die gleichsam im Tigersprung aus der Welt der Gegenstände herausfinden, indem sie einander als derselbe wie ich nicht nur erkennen, sondern anerkennen. Und damit gleichsam im anderen einen Spiegel ihrer eigenen, ihrer gemeinsamen, für sie spezifischen Freiheit finden können. Spiegel ist natürlich auch nur eine Metapher, aber sie fasst sehr gut diese unbedingte Reziprozität, die in dieser Anerkennungssituation mitgedacht sein muss. Nur in der Anerkennung findet das Selbstbewusstsein sich. Und die Anerkennung ist keine Gegenstandsbeziehung, sondern eben dieses Wechselverhältnis zwischen nicht nur gleich im Sinne von ähnlich, sondern von sich wirklich identisch findenden zwei. In der vergangenen Woche hatten wir uns nun angesehen, wie Hegel diese These ausdifferenziert. Denn das wechselseitige Verwiesensein des einen auf ein anderes Selbstbewusstsein, um diese spezifische Erfahrungsform zu haben, diese Situation doppelter, sich also über Kreuz als frei innewerdender Freiheit, doppelter Unendlichkeit oder wie man immer das nennen mag, diese Situation der doppelten Kontingenz, würde der Soziologe Niklas Luhmann sagen, diese Situation ist eine störanfällige, eine unwahrscheinliche Situation. Sie kann schiefgehen, also dieser Sprung in diese Wechselseitigkeit kann schiefgehen. Und Hegel analysiert sehr genau, wie. Hegel steuert mit dieser Frage nach den Bedingungen und sozusagen nach der Feinstruktur dieser Anerkennungsrelation im Blick auf das Selbstbewusstsein in eine Fülle von Fragen hinein, insofern er diese Formen des Fehlgehens untersucht. Und zwar sind das sowohl selbsterfahrungsmäßige als auch sozialphilosophisch relevante Überlegungen, auf die wir hier kommen. Denn Anerkennung heißt ja, es muss gelingen, und zwar es muss zweien gelingen, es muss intersubjektiv gelingen, das jeweils andere freie Selbstbewusstsein als ein Du wie ich zu erfahren. Es also nicht als Objekt zu erkennen, sondern eben als identisch mit mir anzuerkennen. In dieser Aufgabe liegt, Hegel spitzt das zu, eine potenziell gefährliche Situation. Man könnte auch etwas vorsichtiger sagen, eine Herausforderung. Herr und Knecht, das waren Hegels Figuren zur Charakterisierung der beiden Rollen, die da tendenziell drohen, wenn nicht nur ich einem Etwas das Gegenstand ist, sondern wenn ich mich einem Etwas gegenüber sehe, das auch ein freies Selbstbewusstsein ist, wie ich, das also eigentlich kein Etwas ist, sondern eben dieses eigentümliche Andere gegenüber meinesgleichen. Nach Hegel ist die Suche nach dieser Anerkennungsrelation, nach dieser wechselseitigen Anerkennungsrelation zunächst einmal ein Krieg, potenziell ein Krieg. Denn da treffen zwei aufeinander, die angesichts des anderen im Zweifel ja immer erst einmal mit dem Schema der Gegenstandswahrnehmung operieren und darum ringen, wie sie das jeweils andere, das sie da vor sich haben, fassen sollen. Zugleich ist diese Komponente der Hoffnung mit im Spiel. Sie erinnern sich, es ist ja auch sozusagen ein ganz entscheidendes Gegenüber, dem ich da gegenüberstehe, und es ist ja auch eine Gefahr. Nicht anerkannt zu werden, ist eine brisante Perspektive für denjenigen, der um Anerkennung ringt, wie genau auf der anderen Seite es für ihn brisant ist, eben nicht bloß ein Gegenstand, dessen Herr er ist, sondern eben wirklich dieses Gegenüber im anderen zu sehen. Das Gegenüber erfassen. Das heißt, wenn man mit dem Schema der Gegenstandswahrnehmung operiert, genau nicht es als bewegte, unendliche Freiheit zu erfahren, sondern eben es zum Gegenstand zu machen, es zu verendlichen. Herrschaft und Knechtschaft, das ist die Konstellation, die droht, wenn dieser Widerspruch nicht gelöst werden kann, dass da zwei verschiedene sich doch gerade in ihrer wirklichen Identität füreinander gleichsam freilassen und jenseits jeder Vergegenständlichung als ihresgleichen entdecken können müssten. Wenn also die Macht der Beteiligten nicht zur Anerkennung reicht, sondern ein asymmetrisches Herrschaftsverhältnis entsteht. Dieses Herrschaft- und Knechtschaft-Verhältnis, das also im Fall des Fehlgehens dieser Anerkennung der Wechselseitigen entsteht, schildert Hegel ein Stück weit, indem er das wie in einer kleinen Geschichte rekonstruiert, was da passiert. Um zu überleben, unterwirft sich nämlich letztlich einer von beiden dem anderen, und der andere, der Herr, behandelt den einen als Ding. Hegel zeigt nun, dass diese Unterwerfungssituation zum einen so funktioniert, zum anderen aber eben aus denselben Gründen in sich keineswegs stabil ist. In der Ungleichheit der Lage, der Ungleichheit der Rollen bezogen auf diese Anerkennungsaufgabe, steckt vielmehr, was den Weg zu einem reflektierten Selbstbewusstsein und zur Anerkennung angeht, eine Art List der Freiheit, könnte man sagen. Die Rollen sind nämlich auf unterschiedliche Weise mit Schwierigkeiten ausgestattet. Also sie sind beide mit Schwierigkeiten ausgestattet, das ist erstmal interessant. Und zum Zweiten ist die Relation nicht nur asymmetrisch, weil sie aber eine hierarchische ist, sondern weil die beiden äußerst unterschiedliche Perspektiven haben, die an den beiden Polen dieser Beziehung sich befinden. Der Herr ist zwar derjenige, der die Situation kontrolliert, so Hegel, aber seine Rolle hat einen Nachteil. Dadurch, dass der Herr alles verdinglicht, ist er selbst auf doppelte Weise jeglicher weiteren Anerkennungschance beraubt. Er ist zum einen einsam. Er hat ja selbst dafür gesorgt, dass es für ihn kein freies Gegenüber mehr gibt, von dem er sich Anerkennung erhoffen könnte. Zum anderen beherrscht der Herr eine Welt von Objekten, und wenn er den Knecht, also den Unterworfenen, die Arbeit erledigen lässt, so macht der Herr auch an den Objekten keine Erfahrung mehr. Keine authentische Erfahrung, die vielleicht etwas mit Selbsterfahrung zu tun haben könnte. Die Erfahrung des Umgangs mit den Dingen hat der Herr ja an den Knecht, der ihm die Arbeit abnehmen soll, delegiert. Der Knecht aber hat zum einen den Herrn nicht vergegenständlicht. Für ihn gibt es also außerhalb seiner selbst noch ein Gegenüber, das kein bloßes entmenschlichtes Objekt ist, eben den Herrn. Dieser bleibt ihm ein potenziell naher gegenüberstehender anderer, wenn auch natürlich ein Übermächtiger, einer, der für ihn problematisch ist, dem er sich in Selbstverleugnung unterworfen hat. Zweitens arbeitet der Knecht. Und das bedeutet im hegelschen Denkschema, der Knecht hat zu tun mit den Dingen und er kann hier eine gewisse Erfahrung mit sich selbst machen. Nämlich zumindest diese negative Selbsterfahrung, die wir an den Dingen ja haben können, die Erfahrung der Begierde nach mehr. Mittelfristig setzt nach Hegel diese mehrfache Ungleichheit der Perspektiven eine Dynamik frei. In der Konstellation zwischen auf der einen Seite dem Herrn, der sich durch die Unterwerfung des Knechtes das Gegenüber der Anerkennung wie auch die Erfahrung der Arbeit gleichsam selbst abgeschnitten hat, und auf der anderen Seite dem Knecht, der einen, wenn auch verhassten anderen und die Dinge real erfahren kann, zwischen diesen beiden tickt gleichsam eine Uhr. Der Knecht wird sich befreien. Vielleicht wird er die Lage dann einfach umdrehen, den Herrn mit dem Tode erpressen und sich selbst zum Herrn aufwerfen. In diesem Falle ginge der Kampf um Anerkennung weiter, dann in umgekehrter Rollenverteilung. Die Lage des Knechts ist aber, so wie Hegel sie beschreibt, eine reflexionsträchtige Lage. Man könnte sagen, eine bildungsträchtige Lage. Der Knecht hat zum einen die konstruktive Bedeutung eines gewissen Verzichts kennengelernt. Er kann von außen auf der anderen Seite das wunschlose Unglück des Mächtigen studieren. Er als der Herr findet daher der Knecht zur Wahrheit der Lage, zu einem Selbstbewusstsein und eben damit auch zu einem Weg zur wechselseitigen Anerkennung. Also es ist klar, was für Bilder irgendwie vorschweben, also eben so ein Ausbruch aus der Situation, der vom Unterworfenen ausgeht und der aber dann darauf hinausläuft, eben mehr zu tun, als einfach nur die Situation umzudrehen. Irgendeine Art von Dialog und neuer Grundlage, die zwischen den beiden dann entstehen könnte, zeichnet sich hier ab und sie wäre, wenn, dann dem Knecht zu verdanken. Man kann Hegels Analogie, also das Bild Herr Knecht, und dieses Bild legt es auch nahe, als eine Parabel auf das Funktionieren von politischen Herrschaftskonflikten lesen. Genauso wurde der Exkurs über Herrschaft und Knechtschaft in der Philologie tatsächlich schon früh interpretiert. Als implizite Theorie des fortschreitenden Lernens der unterworfenen Massen bis hin zur sozialen Revolution. Man kann jedoch Hegels Modell der Anerkennungsaufgabe und deren Misslingen in Form von Herrschaft und Knechtschaft auch als Analogie für einen Schritt lesen, den wir in unserem Selbstverhältnis tun müssen, wenn wir wirklich zu uns selbst finden müssen. Oder wenn wir wirklich zu uns selbst finden wollen, dann müssen wir eben genau diese Analogie ernst nehmen. So verstanden lautete Hegels Botschaft, wir dürfen nicht das, dessen wir uns als unser Ich selbst spürbar gewiss sein wollen, durch Selbstunterwerfung in uns gleichsam dingfest machen wollen. Wir dürfen nicht das, was wir an uns objektivieren können, den Körper etwa, zum bloßen Ding erklären. Wir dürfen auch nicht unsere Bedürfnisse oder Selbstwidersprüche, also das, was uns an uns fremd ist, einfach als tote oder irrelevante Bestandteile von uns abspalten. Rigide moralische Selbstbeherrschung als innere Zwangsherrschaft über die eigene Leiblichkeit würde demgemäß ebenso auf eine Selbstentfremdung hinauslaufen, auf ein Fehlgehen von Selbstbewusstsein im Sinne von innerer Anerkennung, wie auch das umgekehrte Fehlgehen würde, ein notorisches für abseitig Erklären von Gedanken, von Zweifeln, von intellektuellen Widersprüchen, mit denen ich mich herumschlage und so weiter. Weder aus Unterwerfung alles Ungeistigen, noch aus einer Tyrannei des Körpers, weder aus einer Anpassung an das, was ich in den Augen der anderen gern wäre, noch aus einer Ignoranz gegenüber den in mir selbst jedoch auch lebendigen und nicht bloß eingepflanzten gesellschaftlichen Ansprüchen kann Selbstbewusstsein erwachsen. Und die Liste könnte man fortsetzen. Also dieses Formenspiel von Herrschaft und Knechtschaft im Inneren hat qua dieser Asymmetrie, qua dieser fehlenden Freiheit der wechselseitigen Anerkennung diesen verheerenden Charakter für das Individuum. So könnte man diese eher, ich sag mal, also individualitätstheoretische Lesart dieses Herr-Knecht-Theorems zuspitzen. Ich vermeide hier psychologisierende Vokabeln, Sie merken das, deswegen schleiche ich etwas um allzu psychologische Terminologie herum. Hegel diskutiert im Anschluss an den Abschnitt zu Herrschaft und Knechtschaft drei besonders prominente intellektuelle Formen eines Fehlgehens des Weges zum vor Anerkennung getragenen Selbstbewusstsein ausdrücklich. Also das liegt durchaus auf dieser Linie von Herrschaft und Knechtschaft. Wir hatten uns das letztes Mal etwas ausführlicher vor Augen geführt. Eine erste dieser Formen nannte er den Stoizismus. Diese Haltung immunisiert sich gegenüber allen brüchigen Erfahrungen mit sich und der Welt. Man sucht dann quasi sein Selbst nur noch einseitig in einer idealisierten Jenseitswelt. Sei es eine Welt religiöser Art oder sei dies ein Reich der bloßen Gedanken. Rationalisierungen würde man modern vielleicht sagen. Der Skeptizismus, die zweite Form, tut in gewisser Weise das Umgekehrte. Der Skeptizismus ignoriert die logischen Widersprüche, zu deren Eingeständnis ihn die Wechselfälle der Welt- und Selbsterfahrung eigentlich zwingen müsste, und fühlt sich sozusagen trotz allem ständig selbst bestätigt und sei es negativ. Der Skeptiker entflieht also nicht ins Jenseits, sondern steckt mitten unter den Dingen, ignoriert deren Widersprüchlichkeit und fühlt sich permanent bestätigt. Auch den Skeptiker kann die Welt nicht überraschen. Wo der Stoiker stets jenseits der Dinge sein Eigentliches behauptet, sieht der Skeptiker in jedem Ding eine neue Selbstbestätigung und macht sich blind für die Widersprüche, in die er sich damit im Grunde verliert. Eine dritte Form, ein anerkennungsvolles Selbst zu verfehlen, nennt Hegel unglückliches Bewusstsein. Jemand erlebt einen Widerspruch zwischen den inneren Seiten seiner selbst, aber so, dass er oder sie mit dem Leiden an dem Fehlen eines reflektierten Ich für mich sich arrangiert. Wer ein unglückliches Bewusstsein hat, der grübelt. Der denkt permanent nach über die innere Zerrissenheit. Er wird vielleicht sentimental, melancholisch über diese Zerrissenheit Gedichte schreiben. Kleinen Seitenhieb gegen Varianten der Romantik kann man hier vermuten. Er wird vielleicht aber auch einen anderen Habitus ausprägen, etwa immer wieder die Aporien der eigenen Undenkbarkeit durchlaufen und rennt sich dann sozusagen etwas zwangsversessen im eigenen Zwiespalt fest. Es lassen sich zweifellos noch weitere Versionen eines solchen unglücklichen Bewusstseins ausmalen. Das reine Selbstbewusstsein überschreitet nach Hegel die fragliche Spaltung, auf die das Unglückliche in unterschiedliche Varianten sozusagen mit Resignation reagiert. Das reine Selbstbewusstsein findet das sich im Spiegel eines seinesgleichen. Wobei, wie gesagt, die Zweiheit der freien Gleichen wir sowohl in uns tragen, als auch am sozialen anderen erfahren können. Hegel lässt in der Frage nach dem Selbstbewusstsein die Grenze zwischen Ich-Ich-Verhältnissen und Ich-Du-Verhältnissen auf eine sehr interessante Weise verschwimmen. Der Form nach sind diese Bewegungen, diese Prozesse der wechselseitigen Anerkennungsherausforderung durchaus ähnlich, vergleichbar. Und Hegel diskutiert sie analog. Denken Sie kurz noch einmal an die vergleichsweise, ich sage jetzt mal, biedere, individualistisch-rationalistische Tradition von Descartes über den Empirismus bis Kant. Alles Theorien, bei denen im Hinblick auf das Selbst dominierend eigentlich die Frage nach der Erkenntnisordnung ist und das Selbst eine rein erkenntnistheoretische Problematik darstellt, formen also Theorien, bei denen die Innerlichkeit eines einsamen Ich mehr oder weniger statisch einem überirdisch allgemeinen etwas namens Vernunft gegenübersteht, mit der Aufgabe, irgendwie sich zu finden, vernunftgemäß. Stellen wir uns also diese, ich sag mal, rationalistisch biedere Tradition auf der einen Seite vor, dann sehen wir auf der anderen Seite, denke ich, wie stark und wie radikal anders die Hegelsche Form, das Selbstbewusstsein zu denken, eigentlich ist und wie weit sie weggeht von der Tradition der Selbstbewusstseinstheorien bis dato. Diese Idee vom Selbstbewusstseinsprozess, also einem Prozess, und zwar einem konkreten Prozess, einem offenen, einem nicht etwa nur in erkenntnistheoretischen, sondern in ethischen Termini zu fassenden Prozess, ist eine ganz radikale Wegwendung von dieser erkenntnistheoretisch-rationalistischen Tradition. Was wir uns in der vergangenen Vorlesung abschließend klar gemacht hatten, war, wie Hegel die Konzepte Vernunft und Geist an seine Selbstbewusstseinstheorie dann anschließt. Vernunft, philosophische Großvokabel. Bei Hegel erscheint die Vernunft als das, was sich öffnet, wenn Selbstbewusstseine, das ihnen gemeinsame Reich betreten, könnte man sagen. In der Erfahrungsdimension der Vernunft verlassen wir das einzelne Selbstbewusstsein in Richtung der mit allen unseresgleichen objektiv geteilten Welt. Vernunft, so heißt denn auch, ich kann hier nochmal die Folie auflegen, so heißt der erste Unterabschnitt falsche Folie. Sekunde. Also Vernunft, so ist der erste Teil des dritten Abschnittes der Phänologie betitelt. Kann man sehen? Nicht so richtig. Im Gegensatz zu dem Verstand, Sie erinnern sich, Verstand war der Terminus, der auf die Ebene des bloßen Gegenstandsbewusstseins gehört, also die Handhabung von Unterscheidungen. Vernunft ist im Gegensatz zum Verstand die Sphäre, in der ich mir das tatsächlich Allgemeine aneignen kann, in der ich etwas mitteilbar habe und sich in meinem Denken nicht nur private Idiosynkrasien tummeln oder Dinge, von denen ich nicht weiß, ob es private Idiosynkrasien sind, sondern in der ich tatsächlich die im Dialog mit anderen erfolgreich reflektierte gemeinsame Wirklichkeit kommunizieren und aussprechen kann. Erfahrung meiner selbst wie Welterfahrung der anderen kommen im Medium der Vernunft zusammen. Dabei pflegt die Vernunft, sich auf verschiedene typische Sphären zu richten. Und das behandelt dann Hegel in diesem AA-Kapitel systematisch nacheinander, die verschiedenen Sphären, auf die wir die Vernunfterfahrung richten, beziehungsweise in denen wir die Erfahrung der Vernunft machen. Eine dieser Sphären, die erste in der Reihenfolge, in der er sie behandelt, ist nach Hegel die Frage nach der Realität der Natur. Naturvorstellungen bis hin zur wissenschaftlichen Naturerkenntnis zum einen werden da diskutiert, und eine zweite Sphäre, auf die wir unsere Vernunft zu richten pflegen, sind nach Hegel dann durchaus von hier aus im Übergang weiterdenken, die Gesetze unseres eigenen Verhaltens. Also richtet sich die Vernunft immer schon auch auf so etwas wie eine vernünftige Psychologie, also die Natur unserer selbst, sofern wir uns als Natur objektivieren können. Sie richtet sich die Vernunft auf den Versuch einer Objektivierung gewisser logischer und psychologischer Gesetze, denen ich, wie alle Individuen, denen wir als Vernunftsubjekte unterliegen. Ich hatte beim letzten Mal erwähnt, dass Hegel eben den Bereich der Naturerkenntnis skizziert und eben dann auch die vorhandene Alltagspsychologie, aber auch die vorhandene theoretisch ambitioniertere Psychologie besichtigt und dabei namentlich die Resultate eines psychologischen und insbesondere physiognomischen oder gar phrenologischen Wissensanstrengungen sehr kritisch diskutiert. Also diese Vernunfterkenntnis unserer selbst als eine Wissenschaft unserer äußeren Natur bleibt aus seiner Sicht eine vorhandene und respektable, aber sehr vorläufige Erkenntnis dessen, was wir sind. Also empirisch äußerliche Naturerkenntnis des Menschen ist eine legitime Form der Objektivierung des Menschen, aber dem Wesen des Bewusstseins und dem Wesen unserer selbst bleibt sie äußerlich. Was das vernünftige Selbstbewusstsein vielmehr eigentlich leisten muss, um diesem Wesen unserer selbst näher zu kommen, ist nicht äußere Objektivierung, sondern, so Hegel, eine Verwirklichung durch sich selbst. Es geht also gar nicht mehr, im Grunde recht konsequent, wenn Sie überlegen, was zur Anerkennung gesagt worden ist, es geht auf der Ebene der Vernunft, insbesondere wenn sie sich mit uns selbst beschäftigt, nicht um Objektivierungsstrategien, nicht einfach um Objektivierungsstrategien nach dem Muster der Gegenstandsobjektivierung, sondern auch hier geht es um etwas anderes. Verwirklichung nennt Hegel das, und zwar Verwirklichung durch sich selbst. Das Problem ist nicht mehr, dass Vernunft sich irgendwie selbstbewusst finden und erklären müsste, sondern sie muss sich als sie selbst zum Wir einer kollektiven, objektivierten und gestalteten Wirklichkeit in ein vernünftiges, das heißt gelungenes Verhältnis setzen. Auch dies kann fehlschlagen nach Hegel und er studiert die Formen dieses Fehlschlagens. In diesem Prozess des Findens zur Vernunft müssen nämlich Lust und Notwendigkeit in eine Balance gebracht werden. Es ist eine Balance, die Hegel Tugend nennt. Also auch hier haben wir diese Doppelbelichtung, das was traditionell nur erkenntnistheoretisch relevant ist, wird sozusagen sofort erkenntnistheoretisch wie auch ethisch doppelt belichtet. Lust und Notwendigkeit müssen in eine Balance gebracht werden und Hegel nennt diese Balance Tugend. Wir kommen nicht allein auf kognitiven Wegen mit der Welt zurecht. Der rein kognitive Weltzugang würde Verstand heißen. Vernunft ist mehr. Wir kommen mit der Welt nur zurecht, indem wir uns in eine gute Form der moralischen und sittlichen Gesetzmäßigkeit hineinfinden. Wobei diese Gesetze aber eben, und das macht die Sache schwierig, nicht einfach da sind oder von irgendwo oben, von Gott oder wem auch immer gegeben werden, sondern diese Gesetze sind unsere eigenen. Sie müssen zur Entstehung kommen in einem Prozess, indem wir diese nicht nur als vernünftige und gute Form für uns erkennen, sondern indem sie eben dadurch dann auch ohne Zwang als das, was wir wollen, von uns anerkannt und zur Verwirklichung gebracht werden. Man kann sogar sagen, gelingen kann Vernunft nur, indem wir diese Gesetze, sittliche Gesetze, zur Verwirklichung bringen und wenn dazu sogar nötig sein sollte, etwas zu finden, das die Gesellschaft verändert, um diese Wirklichkeit zu erlangen. Interessant an Hegels Vernunftbegriff ist, neben seinem, ich sage mal, das habe ich beim letzten Mal auch betont, sehr konkreten, geerdeten, auf reale Vollzüge anspielenden Charakter, also er meint nicht irgendetwas ganz Abgehobenes, sondern er meint tatsächlich Lebensrealität, Alltagsrealität, könnte man sagen. Neben diesem geerdeten Charakter ist interessant, dass Hegel auch im Zusammenhang mit der Vernunft die Widerstände betont. Es gibt Widerstände, die dem Wirklichwerden von Vernunft entgegenstehen. Diese Aufgabe der Verwirklichung durch sich selbst ist nicht einfach irgendwie durch ein kognitives Aha oder dergleichen zu erledigen, sondern wir haben da mit realen Widerständen zu tun. Schon Naturerkenntnisse sind nach Hegel nicht hindernisfrei zu haben. Die Verwirklichung der Vernunfterkenntnis ist vielmehr, sei es der Natur, sei es den Gesetzen unserer Individualität und des Zusammenlebens gegenüber, immer auch ein Prozess, der gewalthaltig ist, ein Prozess der Machtausübung. Wir erkennen nicht einfach, das betrifft die Alltagsanschauungen wie auch die Wissenschaft, sondern wir ringen um ein belastbares Bild der gemeinsamen Ordnung und indem wir das tun, handeln wir auch und tun dem, was wir da sozusagen in Vernunft holen, dabei auch immer etwas an. Wissenschaft ringt auch mit ihren Gegenständen. Sie fordert, sie erzwingt gewissermaßen von ihnen etwas. Insofern, ich gehe da jetzt nicht allzu gründlich drauf ein, man könnte hier wunderbare Kritik wissenschaftstheoretische Überlegungen zum Thema Experiment und so weiter anschließen. Das lasse ich alles außen vor. Versuchen wir uns einfach zu merken, für Hegel ist die Vernunftfrage, auch dann, wenn es um Naturerkenntnis geht, nichts Neutrales. Und erst recht ist das nicht der Fall, wenn es um uns selbst geht, das heißt die Verwirklichung von Vernunft durch sich selbst. Das heißt, dieses Finden der vernünftigen Formen unseres Zusammenlebens. Wir finden, dieses Problem steckt quasi in der Vernunft selbst bereits drin, nicht nur zu einem gemeinsamen Bild der Welt, wenn wir gemeinsame Vernunftformen entwickeln, sondern Wir müssen in im selben Atemzug gleichsam immer schon gemeinsame Entscheidungen über den Stil unserer Welterschließung treffen. Damit stellt Hegel tatsächlich eine kühne Vorfrage betreffend das Projekt Erkenntnis. Eine kühne Vorfrage, die wir so etwa bei Kant nicht finden. Er fragt im Grunde, wo kommt die Vernunft eigentlich her? Warum, und zwar nicht, wo kommt sie her irgendwie ontologisch, sondern was das Handeln angeht. Warum wählen wir sie und nicht etwas anderes zum gemeinsamen Prinzip unserer Wirklichkeitsgestaltung? Oder, darauf läuft diese Frage auch hinaus, welche Ebene ist das, auf der wir uns genau diese Fragen vorlegen, diese Ebene, auf der wir nicht nur versuchen, vernünftig zu sein, sondern auf der wir uns für die Vernunft als Lebensform entscheiden, sage ich mal. Hegel führt genau für diese Ebene, auf der solche Überlegungen angebracht sind, also jenseits des einfachen Modells von neutraler Erkenntnis, die die Vernunft leisten würde, Hegel führt für diese Vorfragen, inwiefern kommt es zur Vernunft als unserem gemeinsamen Prinzip der Wirklichkeitsgestaltung? Inwieweit wollen wir sie verantworten? Inwieweit erklären wir uns mit der Machtausübung, die sie ist, einverstanden und so weiter? Für diese Ebene, auf der solche Fragen gestellt werden können und vielleicht beantwortet werden können, dafür führt er den Begriff Geist ein. Man muss sich klar machen, wie unselbstverständlich diese, ich sag mal, zusätzliche Denkdimension ist und wie unselbstverständlich damit auch der Aufbau der Phänomenologie. In der Phänomenologie erscheint der Geist als die Überschrift desjenigen Abschnittes, der nach dem Kapitel AA Vernunft folgt. Der Geist bezeichnet also ein gleichsam noch allgemeineres, noch umfassenderes Element als dasjenige der Vernunft. Und doch ist dieses Element, so wie Hegel es beschreibt, nicht als ein noch abstrakteres, gleichsam noch dünneres etwas gedacht, sondern es ist erstaunlich konkret beschrieben von Hegel. Sie erinnern sich vielleicht an die Definition, die ich beim letzten Mal auch schon kurz genannt hatte. Der Geist ist das sittliche Leben eines Volkes. Das schreibt Hegel ganz zu Beginn des Geistkapitels. Es sind also nichts anderes als die lebendigen kollektiven Formen gemeint, die unseren Weg von Vernunft konkret machen, was Hegel unter der Überschrift Geist versammelt. Wir haben die Vernunft nicht nur, sondern wir sind sie auch, so könnte man das ausdrücken. Und die Fragen nach diesem Sind, die verweisen auf die Ebene des Geistes. Wir exekutieren, könnte man sagen, wir leben die Vernunft als eine wirkliche Gemeinschaft, die diese Vernunft behauptet und in der Welt vertritt. Auf der Ebene des Geistes wissen wir sozusagen, so würde ich das zuspitzen, warum wir uns für die Vernunft als diesen gemeinsamen Stil, eine Realität zu gestalten, entschieden haben. Und wir wissen, warum wir für sie im Zweifel als das Richtige oder das Gerechte Partei nehmen würden. Da merken Sie wieder, dass das unmittelbar normativ ist, diese Entschiedenheit, die darin steckt, dass ein sittliches Ganzes, so nennt Hegel das, eben so ist, wie es ist und nicht anders. Da steckt eine Art Parteinahme drin. Wir hatten den Seitenblick auf Kant schon gewagt und wir hatten vermutet, dass Hegel nicht zuletzt gegen Kant optiert, indem er Vernunft noch einmal durch ein sittlich konkretes Namensgeist sozusagen überbietet oder toppt oder einbettet. Vielleicht lässt sich das noch klarer fassen. Hegel hat nichts gegen Vernunft. Aber er sieht, dass sich im Zweifel jenseits der Vernunft noch eine umgreifendere Dimension auftut, von der her wir uns fragen können, warum und wie Vernunft und warum nicht vielmehr nicht und welche Formen von Vernunft können wir wollen? Das wiederum heißt, im Blick auf Kant. Aus Hegels Sicht kann Vernunft nicht einfach von sich aus rein sein. Und das heißt auch, im Grunde ist sie gar nicht wirklich notwendig, jedenfalls nicht wirklich notwendig, diese einfach so, wie so eine neutrale Notwendigkeit. Vielmehr muss eine Gemeinschaft beschließen, dass für sie die Vernunft das ist, was sie anstreben, kultivieren und wofür sie leben will. Und wie sie aussieht und so weiter und so weiter. Wir haben damit auf der Ebene des Geistes, was immer das jetzt genau, wo immer man die genau im Alltag jetzt antreffen mag, wir haben hier, wenn wir diese Perspektive einnehmen, einen schwindelerregenden Typ von Entscheidung vor uns. Nämlich im Grunde die Entscheidung zwischen, ja, also ganz zugespitzt gesprochen, zwischen verschiedenen Vernünften. Ohne dass es noch irgendwie eine letzte Vernunft darüber gäbe. Und diese Entscheidung ist fällig in Form einer sittlichen Entscheidung. Hegels Beispiel für die Vernunft, der ich in dieser Weise qua Existenz und durch eine Entscheidung für eine sittliche Haltung zugehöre, diese Vernunft, die ich bin, die in gewisser Weise nicht ihrerseits sich nochmal durch irgendeine neutrale Vernunftebene als die einzig mögliche erklären kann, sondern die sich rechtfertigen muss und gleichzeitig eine Rechtfertigung mit sich bringt, die auf mein So-Sein, auf mein soziales, So-Sein verweist. Hegels Beispiel für eine solche Idee von Vernunft ist die Figur der Antigone. Ich erzähle die Geschichte jetzt nicht. Ich hoffe, dass Sie in irgendeiner Form die vielleicht schon mal gehört haben oder ungefähr vor Augen haben. Es geht um die Heldin der gleichnamigen Tragödie des Sophokles. Eine Frau, die sich in einer zugespitzten Situation entscheiden muss zwischen den Gesetzen, den Gesetzen, die einerseits ihre Stadt verhängt und den Gesetzen, nach denen sie auf der anderen Seite sich selbst richten will. Antigone entscheidet sich gegen die von ihr als unrichtig bezeichneten Vernunftgesetze ihres Königs. Und sie tut dies im Namen einer anderen Vernunft der Götter und der Bande ihrer Familie. Das wäre so ein Unentscheidbarkeitspunkt, der sich sozusagen mit einem irgendwie neutralen Vernunftkonzept gar nicht diskutieren ließe. Also so eine Figur wie Antigone, die tatsächlich zwei Ordnungen, ohne eine dritte drüber, die entscheidet, wie man sich zwischen den zwei Ordnungen entscheiden soll, konfrontiert sieht, das wäre sozusagen im kantischen Universum so nicht denkbar, weil die Vernunft eine ist. Und diese Konsequenz hat im Grunde die hegelsche Überlegung, dass es, so, also dass es Konstellationen diesen Typs geben kann, wo wir in eine Dimension kommen, wo wir nicht sagen können, es gibt irgendwie eine bestimmte Rationalität, die uns die Welt sozusagen ganz ordnet, sondern die Welt der Vernunft bleibt in gewisser Weise so mehrdeutig, dass wir auf der Ebene des Geistes, auch in einer solchen sittlichen Perspektive, uns da unter Umständen nochmal entscheiden müssen. Und diese Entscheidung ist dann eine Entscheidung anderen Typs. Das ist nicht einfach ein kognitiver Akt. Antigone bezahlt sie ja auch mit dem Tod, diese Entscheidung, sehenden Auges. Erneut lohnt es sich, sich klarzumachen, wie weit Hegel mit dieser Perspektive die rationalistische Tradition der Neuzeit und der Aufklärung auf Abstand rückt. Ich habe nicht einfach die Vernunft, als sei Vernunft ein Stück Natur, heißt das. Sondern letztlich ist die Gewissheit, dass die Welt an der Vernunft ihre Maße haben muss, eine, wenn man so will, künstliche Gewissheit, eine kulturell gewachsene, eine historische, vielleicht sogar eine kulturrelative Angelegenheit. Und die Entscheidung für das, was uns als vernünftig gilt, was uns als vernünftig gelten soll, ist mit dem Willen wie auch der Macht zur persönlichen Artikulation einer bestimmten Gerechtigkeitsempfindung verschwistert. Genau dies heißt Geist. Es ist ein gemeinsames Bekenntnis mit im Spiel, könnte man sagen, um diese normative Seite dieser Situation zu fassen. Ein gemeinsames Bekenntnis, ein Wille oder vielleicht könnte man auch sagen, eine politische Entscheidung. Denn den Sozialcharakter, das Eingebettete, betont Hegel auch. Also Antigone ist nicht eine egomane Figur, die sozusagen ganz neue Gesetze für die Welt selbst gebiert und sich dann nur nach ihren eigenen Gesetzen richtet. Nein, es geht um eine Ordnung, der sie angehört. Also in diesem Sinne könnte man vielleicht auch sagen, eine politische Entscheidung. Wobei, bei Antigone ist es jetzt gerade nicht die Polis, sondern eben die andere Ordnung, zu der sie sich bekennt. Ich bekenne mich, könnte man die quasi paraphrasieren, ich bekenne mich zur Vernunft als dem Gesetz, unter dem ich leben will, indem ich an bestimmte Gestaltungsformen glaube und sie verwirkliche, ins Werk setze, etc. Letztlich geht Hegels Perspektive so, etwa, dass wir der Wissenschaften, der Naturerkenntnis, der Psychologie etc. über in ein Wir, das sich für die Vernunft als Form, die gemeinsame Wirklichkeit zu gestalten, parteilich erklärt. Vernünftig sein wollen ist eine Form des Handelns, und zwar eine Form, den Dingen wie meinesgleichen gerecht zu werden oder gerecht werden zu wollen. Nehmen wir das ernst, dann können wir vielleicht ahnen, warum Hegel mit dem Geist, der uns bewegt, nicht nur ein neues Wort geprägt hat, das etwas bezeichnet, das die Vernunft noch einmal überbietet und etwa die Sphäre des geteilten sittlichen Hintergrundes für so etwas wie Naturforschung oder auch ein Menschenbild etc. bezeichnet, sondern wenn wir uns das klar machen, also dieser Drall, auf den Hegel da ankommt, also wie der dimensioniert ist, dann können wir uns auch vorstellen, warum das Kapitel BB, der Geist, also hier in der Einteilung das zweite, mit einem Abschnitt über die Sittlichkeit beginnt, in dem dann neben den Wurzeln der Moralität die faktischen Gesetze von Liebe, Verwandtschaft, Zusammenleben, Schuld und Schicksal und vor allem das Recht eine zentrale Rolle spielen. Also auch das ist ja vielleicht, wenn man so mit so einem einfachen Idee für das, was Geist heißt, an den Text rangeht, etwas verblüffend, dass nun das Geistkapitel mit einem Abschnitt Sittlichkeit beginnt. Man hätte ja vielleicht bei Geist, pflegt man ja an so spirituelle, ganz abstrakte Dinge zu denken. Und das ist jetzt vielleicht, wenn man sich die hegelische Perspektive macht, sehr viel klarer, warum das für den hegelischen Geistbegriff ganz konsequent ist. Ich möchte nun in der verbleibenden Zeit vergleichsweise kurz skizzieren, was die Phänomenologie in ihrem Geistkapitel und dem darauffolgenden Kapitel CC, Religion, und danach DD, absolutes Wissen, noch so zu bieten hat. Ich überspringe jetzt vieles und bleibe ziemlich kursorisch, nicht weil diese Teile des Buches uninteressant wären, sondern weil wir zumindest einige der Themen auch noch in anderen Texten Hegels, und zwar teils eingehender, wiederfinden können. Und ich würde dann lieber auf andere Texte Hegels kommen und sozusagen die Phänomenologie vielleicht von hinten her nochmal hier und da dazu zitieren. Wagen wir also jetzt einen Schnelldurchgang, nur durch einige Punkte aus dem letzten Drittel der Phänomenologie. Ich werde abschließend dann noch einen Aspekt hervorheben, den ich in den vergangenen Wochen in meinem Vorlesungstext immer mal hier und da eingeschmuggelt habe, aber sozusagen unspürbar. Er kam bisher nicht wirklich zur Sprache, und das ist der Aspekt der Freiheit. Auf den möchte ich ganz zum Schluss noch kurz zu sprechen kommen. Soll ich diese Gliederung noch stehen lassen? Ich meine, so schrecklich kompliziert ist sie ja nicht. Mehr nicht. Hegel. Mehr nicht. Hegel bestimmt den Geist auf einer ersten Stufe, also als das sittliche Leben eines Volkes. Zitat dazu hatten wir auch schon gehört. Sittlichkeit, was ist das? Ein Wort, das es heute fast nicht mehr im aktiven Wortschatz gibt. Ich denke, wir können es bedenkenlos übersetzen als die gewachsenen, mehr oder weniger einmütig erlebten Formen des Zusammenlebens. Konkret behandelt Hegel das Geschlechterverhältnis, die Rolle der Verwandtschaft und Familie und auch fest verankerte Momente der Pflicht gegen andere bzw. gegen alle. Etwa das Problem der Schuld, die man mit einem Verbrechen auf sich lädt. In der sittlichen Welt zeigt sich, dass das individuelle Handeln in zwei Momente zerfällt, nach Hegel. Das Moment dessen, was ich soll, und meine tatsächliche Handlung. Diese beiden treten auseinander. Die Tat des Einzelnen fordert in gewisser Weise immer den ganzen Zwiespalt des Sittlichen, sagt Hegel auf diese Weise, dass es eben das Sollen gibt und mein tatsächliches Handeln. Hier haben wir quasi in jedem einzelnen Moment meines Handelns die Spannung zwischen Individuum und Gesellschaft einbeschlossen. Tue ich, was ich soll, oder etwas, das ich nicht soll? Vom Individuum her gesehen ist daher das für sich selbst erlangte Selbstbewusstsein, das wir so ausführlich uns angesehen haben, also diese Perspektive, in der ich in gewisser Weise anerkennungsvoll mit mir im Reinen bin, nicht mehr als eine erste Voraussetzung zur Verwirklichung dessen, was man als man selber ist. Denn sich denken können ist schön und gut und sich innerlich anerkennen, so könnte man sagen, aber im Handeln gibt es diese Spannung von mir und Gesellschaft. Eigentlich bin ich jedoch in meinem Handeln. Die Tat aber, schreibt Hegel, die Tat aber ist das wirkliche Selbst. Sie stört die ruhige Organisation und Bewegung der sittlichen Welt. Also, die Verwirklichung meiner selbst endet nicht mit dieser gelungenen Perspektive des Selbstbewusstseins. Sie geht weiter, indem ich handle, indem ich etwas tue. Also erst die Tat ist das wirkliche Selbst. Und zum Zweiten, indem diese Tat oder mein Handeln diese Spannung zwischen Individuum und Gesellschaft in gewisser Weise immer in sich trägt und beantwortet, bin ich potenziell, indem ich handle, der Störer der ruhigen Organisation und Bewegung der sittlichen Welt. Mit der je eigenen Positionierung im sozialen Raum, für oder gegen das sittlich Gesollte, entscheide ich, wer ich bin. So könnte man das etwas moderner ausdrücken. Dies aber heißt, mein individuelles Handeln, sofern ich mich frei entscheide, birgt gleichsam automatisch in sich das Problem von Regel, sittlicher Erwartung und Regelverstoß. Die sittliche Handlung, so hat Hegel das ausgedrückt, hat das Moment des Verbrechens an ihr. Also indem ich nur überhaupt sittlich handle, habe ich in gewisser Weise immer zur Möglichkeit des Verbrechens Stellung bezogen. Aufgehoben wird diese dialektische Spannung von Einzelnen und Gesellschaft, von sittlicher Handlungsform und individuellem Verstoß oder Möglichkeit zum sittlichen Handeln, Möglichkeit zum individuellen Verstoß, wiederum durch einen Ebenenwechsel. Nämlich, so Hegel, im Element der Regierung, durch das Recht. Der Rechtszustand eines Volkes, wohlgemerkt, hier ist jetzt nicht an einen hobbesianischen Rechtsstaat gedacht, in dem von oben der Souverän ein Gesetz gibt, sondern ein gewachsenes, von allen als Recht gewolltes, gelebtes, akzeptiertes Recht. Der Rechtszustand eines Volkes schafft zwar nicht das Dilemma des handelnden Individuums aus der Welt, aber er beantwortet dieses Dilemma gleichsam. Das Recht bietet Formen des Umgangs mit dem Verbrechen und übrigens nach Hegel anerkennungsvolle Formen eines solchen Umgangs. Die Gesellschaft billigt das Verbrechen nicht, aber sie erkennt die Freiheit des Verbrechers zur Tat auf gewisse Weise an, indem sie den Verbrecher nämlich nicht aus der Rechtsgemeinschaft ausstößt, etwa deportiert oder tötet, sondern indem sie auf die Anmaßung der Tat mit einer Antwort reagiert, indem sie die Tat auf zeitlich begrenzte Weise straft, indem sie die Tat straft, nicht den Verbrecher bestraft, so könnte man das zuspitzen. Also ein Tatstrafrecht, kein Täterstrafrecht, das Hegel entwirft. Wir kommen auf Hegels Politik- und Rechtstheorie später noch zu sprechen, also später in der Vorlesung. Daher bringe ich jetzt in das Feld des Geistes, das Hegel an die Sittlichkeit anschließt und das er als die Entfremdung des Geistes bezeichnet. sind in der Sittlichkeit der Einzelnen und die Gesellschaft gleichsam zustandsförmig das, was sie an sich sind. Also selbst die Konstellation Verbrecher oder ich, der ich mich frage, soll ich jetzt gegen eine Sollenserwartung verstoßen oder soll ich es nicht tun? Das sind also im Prinzip ein relativ statisches Szenario, das Hegel da zeichnet. Sind aus dieser ersten Perspektive der Sittlichkeit also Einzelne und Gesellschaft gleichsam zustandsförmig gezeichnet, so gibt es, und das ist diese zweite Überlegung, wo Hegel von Entfremdung spricht, es gibt auch eine Dynamik, die die Lage oder vielleicht sogar den Geist als solchen verändert, die in dieser Spannung Individuum-Gesellschaft sich zeigt. Hegel nennt diese Dynamik, in der sich die Gesamtlage verändert, die Gesamtlage der Sittlichkeit könnte man auch sagen, Bildung. Und er meint tatsächlich Bildung in engeren, den Einzelnen wie die Gesellschaft voranbringenden und formenden Sinn. Dazu ein Zitat, das uns gleichsam eine formale Bestimmung dieses über Sitte und Recht hinaus dynamischen Faktors namens Bildung bietet. Zitat. Wodurch also das Individuum hier, gemeint ist in der gewordenen Allgemeinheit von Recht, Sitten etc., Gelten und Wirklichkeit hat, ist Bildung. Seine wahre und ursprüngliche Natur und Substanz ist der Geist der Entfremdung des natürlichen Seins. Diese Entäußerung ist daher ebenso Zweck als Dasein desselben. Sie ist zugleich das Mittel oder der Übergang sowohl der gedachten Substanz in die Wirklichkeit als umgekehrt der bestimmten Individualität in die Wesentlichkeit. Diese Individualität bildet sich zu dem, was sie an sich ist, und erst dadurch, dass sie an sich ist und hat, und erst dadurch ist sie an sich und hat wirkliches Dasein. So viel sie Bildung hat, so viel Wirklichkeit und Macht. Sorry, jetzt habe ich hier an entscheidender Stelle nochmal gezögert, das ist bei so einem Zitat natürlich verheerend. Also, eine typisch hegelische Formulierung, Sie merken, die Individualität bildet sich zu dem, was sie an sich ist, und erst dadurch ist sie an sich und hat wirkliches Dasein. So viel sie Bildung hat, so viel Wirklichkeit und Macht. Da ist ein dynamisches Moment mitgedacht, das darauf hinausläuft, dass das Individuum sein Verhältnis zu der Spannung, in der es steht, verändern kann und insofern genau es sich verändert, ein Wirklichkeitszugewinn, könnte man sagen, oder eine Verschiebung dessen, was Wirklichkeit heißt, stattfindet. In der Entfremdung entsteht Veränderung, könnte man sagen. Die Individualität kann sich in der Weise, wie sie sich verwirklicht, verändern. Oder die Weise, in der Individualität sich verwirklicht, kann sich verändern. Mit dieser Umschreibung, Sie müssen es nicht restlos verstanden haben. Das ist eine Aufgabe für ein Seminar, dass man diesen Bildungsbegriff dann wirklich nochmal rausfriemelt aus den Zitaten, die alle so dunkel sind wie das, was ich jetzt zitiert habe. Wir können aber doch heraushören, hier geht es erkennbar um mehr mit diesem Begriff Bildung als um so etwas wie individuelles Lernen. Es geht nicht darum, dass einer durch die Umgebung sozusagen auf bestimmte Weise dazu gebracht wird, etwas zu übernehmen, etwas zu beherzigen, etc. Es geht vielmehr darum, was wirklich werden kann, und zwar jenseits des bisher Gegebenen und gegebenenfalls auch im Widerstreit mit der eigenen individuellen und gemeinschaftlichen Gegenwart. Was wirklich werden kann, wenn man das natürliche Sein seiner selbst allenfalls als Ausgangspunkt, eigentlich aber nur als Entfremdung eines Geistes betrachtet, der sich noch über sich hinaus entwickeln kann und soll. Hegel denkt hier nicht nur an den Einzelnen bei dieser Idee von Weiterentwicklung dessen, was in der Verwirklichungsfrage auf dem Spiel steht. Er denkt nicht nur an den Einzelnen, also den Täter oder vielleicht auch das Kind oder den Jugendlichen, der sich sozialisiert und die Gesellschaft aber auch verändert etc., sondern Hegel erweitert diese Bestimmung von in seinem Sinne Geist auch auf das Nachdenken über kulturelle Verhältnisse insgesamt. Auf den Seiten 398 bis 431 der Philologie diskutiert Hegel nämlich, berühmte Passage, das Problem der Aufklärung. Also tatsächlich die Frage eines Bildungsprozesses im Großmaßstab, könnte man sagen. Gemeint ist mit dem Wort Aufklärung natürlich nicht die situativ-praktische Bedeutung des Begriffs, also Aufklärung im Sinne von jemandem etwas eröffnen, das er noch nicht weiß, sondern gemeint ist jener epochale Prozess eines kollektiven Bildungsgeschehens, den man so nennt und den man ja auch datieren kann ab der späten Neuzeit, kann man sagen, oder ab der Neuzeit bis zur Moderne. Eine ganze Gesellschaft verändert in der Aufklärung ihren Horizont. Der Mensch geht heraus aus selbstverschuldeter Unmündigkeit, wie Kant das genannt hat. Hegel analysiert die Aufklärung als Prozess des Übergangs vom Glauben zum Wissen, aber er verschiebt, gemessen an Kant, ganz grundsätzlich den Akzent und auch die Bewertung. Die Aufklärung im kantischen Sinn, so Hegel, stellt sich vor, man käme gleichsam linear über das Gewesene hinaus. Glaube, Mythos, Religion gelte es durch Vernunft zu ersetzen und damit sei so etwas wie eine gänzlich ernüchterte, endgültig rationale Ordnung hergestellt. So einfach ist das nicht, lautet Hegels Einwand. Die Aufklärung merkt, so Hegel, sie merkt gar nicht, wie sehr sie erstens sich über sich selbst betrügt, indem sie glaubt, durch formale Vernunft ließe sich vergangene Wahrheit vollständig überwinden. Ich betone den Satz nochmal anders. Indem sie glaubt, durch formale Vernunft ließe sich vergangene Wahrheit vollständig überwinden. Zweitens, so Hegel, ignoriert die Aufklärung diejenigen Momente von Glauben, Mythos und Religion, die vielleicht gar nicht so einfach überwindbar sind und die womöglich auch gar nicht überwunden werden sollten, sondern die auch im Reich der Vernunft ihre eigene Kraft haben und ihre eigene Bedeutung. Konsequenterweise, so Hegel weiter, gerät die Aufklärung, die wir erlebt haben, also er spricht jetzt damals, ja, also die Aufklärung, die er natürlich insbesondere in Kant auf ihrem Gipfel angekommen sieht, konsequenterweise gerät die Aufklärung prompt mit sich selbst in Streit. Wie sieht denn nämlich nun, fragt Hegel, dieses rein vernünftige, ganz und gar glaubensunbedürftige So-Sein aus? Was sagt die Philosophie dazu? Nach Hegel, und das sind fulminante kritische Passagen, wenn Sie mal Zeit haben, lohnt sich das zu lesen, nach Hegel verrennt sich die Philosophie der Aufklärung schlicht und einfach in schlechte Extreme bei dem Versuch, die Frage zu beantworten, wie denn nun die reine, vernünftige, ganz und gar glaubensunbedürftige Welt aussieht oder wie die dazugehörige Vernunft überhaupt gedacht werden soll. Die Extreme sind zum einen die reine, formale Vernunft, die Kant anbietet. Ist sie es, fragt Hegel, bei der wir dann landen? Oder ist es, das wäre die andere Alternative, die nackte, gleichsam ungeschminkte Wahrheit der Materie, die es der Empirismus als Materialismus glaubt? Hegels Pointe ist klar, jetzt, ich habe es auch bewusst so betont, letztlich glaubt die Vernunftphilosophie auch wieder nur und hat ihren alten Gegner im Grunde mitnichten überwunden. Sie kann eigentlich nur so ganz extreme Theoreme postulieren, die dann ihre logische Schlüssigkeit haben, aber letztlich, was die Welthaltigkeit dieser Thesen angeht, äußerst karg dastehen. Hegel schildert, indem er die Aufklärung auf diese Weise kritisiert, eine fundamentale Dialektik der Aufklärung, wie 200 Jahre später Max Horkheimer und Theodor W. Adorno dann auch eine Sammlung von Analysen nennen werden, die unmittelbar von diesen Überlegungen Hegels inspiriert sind. Seit je, schreiben Horkheimer, Adorno, hat die Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Es ist der Beginn der Dialektik der Aufklärung. Jetzt haben Sie ein geschultes Ohr. Sie hören, dass hier auch eine kleine Anspielung auf Herr und Knecht drinsteckt. Ja? Ich lese nochmal die Stelle. Die Aufklärung hat im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von dem Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Also, wenn man Herr und Knecht im Ohr hat, sieht man schon, wie Horkheimer, Adorno auch hier sozusagen eine hegelische Figur mobilisieren, um zu zeigen, wo es da hapert bei diesem Projekt Aufklärung. Hegel argumentiert im Ganzen deutlich weniger wuchtig als Horkheimer, Adorno. Also triumphales Unheil und so weiter finden Sie bei Hegel nicht. Er betont weniger die fatalen Folgen der Aufklärung als ihre in sich zirkuläre, ihre über sich selbst nicht aufgeklärte Struktur. Das Verhältnis von Glauben und Wissen, so Hegel, ist einfach komplexer, als dass man das Glauben zugunsten eines Wissens endgültig hinter sich lassen kann. Hegel schlägt daher erneut einen Ebenenwechsel vor. Machen wir uns klar, in welchem Maße unser So-Sein zwischen Glauben müssen, Glauben wollen und einem Wissen müssen, Wissen wollen hin und her spielt. Wenn wir das tun, finden wir uns in eine im Grunde erschreckende Form von Freiheit gestellt. Aber wir sehen die Sache angemessener. Absolute Freiheit nennt Hegel die Perspektive, die wir einnehmen müssen, um dieses wechselseitige sich Relativieren von Glauben und Wissen zu sehen. Gemeint ist eine Art kultureller Abgrund. Nach welchen Kriterien entscheiden wir, entscheidet möglicherweise eine ganze Kultur über den richtigen Umgang mit der Spannung von Glauben und Wissen. Die Phänologie gibt hier eine Richtungsangabe. Sie geht wiederum in ethische Richtung. Der dritte Teil des Geistkapitels heißt daher Moralität. Und er beginnt mit einem Abschnitt über moralische Weltanschauung. Hegel geht in gewisser Weise von einem kantischen Reflexionsstand aus in diesem Moralitätsabschnitt. Er bindet den Gedanken der Freiheit nämlich ebenso unmittelbar an Moralität wie die Moralität an Freiheit. Also die absolute Freiheit, in der ich stehe, ist sozusagen der Punkt, in dem die Herausforderung der Moralität zu 100% aufspringt. Dennoch könnte, wenn wir dann sehen, wie Hegel das Thema diskutiert, der Unterschied zu Kant kaum größer sein. Denn wie setzt er an? Nicht bei einem moralischen Gesetz, das wir als das Herzstück praktischer Vernunft alle gleichermaßen immer schon in uns tragen, das wäre Kant. Er setzt auch nicht Hegel an bei einem Moralprinzip, mittels dessen Hilfe wir moralisch werden, indem wir ethisch reflektieren, nämlich unsere Handlungsmaximen auf Verallgemeinerbarkeit prüfen. Das ist ja das kantische Werkzeug, der kategorische Imperativ, der mir im Zweifel etwas in die Hand gibt, an dem ich quasi testen kann, wo die praktische Vernunft tatsächlich zu finden ist, zu haben ist. Hegel geht demgegenüber davon aus, dass es Moralität gibt, dass sie da ist, aber wenn es sie gibt, dann handelt es sich um eine ganz und gar konkrete, gleichsam in der Interaktion mit anderen anfallende Sache. Und es handelt sich um etwas, das sich entwickeln muss. Allmählich entwickeln. Moralität ist eine im Zusammenleben selbst entstehende, substanzielle Gegebenheit, nichts Prinzipielles, nichts äußerlich Hinzutretendes. Insofern ist sie allerdings auch nie perfekt. Vielmehr hat sie eher den Charakter einer sehr konkreten, elementaren und hundertprozentigen Anstrengung. Das moralische Pflichtbewusstsein, das aufs Jenseits des Wirklichen geht und die Wirklichkeit selbst, stehen nie in Harmonie miteinander. Insofern ist die Moralität etwas, das in der Situation der Freiheit kontinuierlich ausgeübt werden muss. Das allerdings, indem ich es ausübe, nicht im Sprung zu haben ist und auch nicht endgültig. Etwas, das aber durch ein gutes Inanschlagbringen von Freiheit durch moralische Anstrengung vermehrt werden kann oder sagen wir noch vorsichtiger, gelebt werden kann. Wo Kant eine hundertprozentige Reinheit der moralischen Einstellung verlangt, da verzichtet Hegel auf in dem Sinne die Reinheit, verlangt dafür aber ein Maximum nicht nur an Einstellung, sondern eben an Handlung. Das Gute muss verwirklicht werden. Ich muss es nicht irgendwo in mir tragen. Der Grund dafür ist einfach, aus hegelischer Perspektive. Für ihn kommt es ja darauf an, dass wir mit der Welt eben nicht nur gleichsam in einem logischen Konflikt stehen. Und nur auf der Ebene einer richtigen Einstellung gewissermaßen den Schlüssel zum Guten zu finden hätten. Sondern für Hegel ist es so, dass die Welt in Wirklichkeit erst einmal so beschaffen ist, dass in ihr das Gute nicht möglich ist. Also was heißt erst einmal? Die Welt ist so beschaffen, dass in ihr das Gute, jedenfalls das reine Gute, nicht möglich ist. Sie ist eine Welt von realen Konflikten. Und in diesen realen Konflikten ist das richtig erkannte moralische Sollen nicht das Entscheidende, sondern es ist die gelebte Moralität und dabei ist immer mitzudenken, dass die Amoralität der Welt uns Widerstand leistet. Hegel ist also Realist. Die Einheit, um die es nur gehen kann, wenn von Moralität in Singular die Rede ist, ist wieder so eine Stufe jetzt nicht des Bewusstseins oder des Selbstbewusstseins, sondern eine Stufe des Geistes, also eine gemeinsame Stufe, die wir erreichen können, aber die zu erreichen misslingen kann. Es geht also um Formen eines Strebens, könnte man vielleicht auch sagen. Die Phänologie diskutiert diese und diskutiert auch Formen des Misslingens von Moralität. Das sind Punkte, die ich aber, wenn Sie erlauben, jetzt eben überspringen werde und die wir in Teilen, jedenfalls in anderen Zusammenhängen, noch wieder antreffen werden und in Teilen wäre es vielleicht auch was für eine Lektüre oder ein Seminar. Ich sage stattdessen jetzt noch einige Sätze zu den Abschnitten CC, Religion, und DD, absolutes Wissen. Hegel kommt von der Moralität zur Religion, also Moralität als drittes in dem Abschnitt Geist. Religion löst dann den Geist ab. Hegel kommt von der Moralität zur Religion anlässlich der Frage nach dem Bösen. Und anlässlich der mit der Frage nach dem Bösen verknüpften Thematik der Versöhnung. Vom Standpunkt des Wissens ist Versöhnung nicht möglich. Geschieht sie dennoch, so erscheint, heißt es im Text, Gott unter den Menschen. An diesen Gedanken schließt dann der Religionsabschnitt an. Er setzt diesen Gedanken nicht unmittelbar fort, sondern er folgt dann. Und der Religionsabschnitt selber wird quasi nochmal als ganzer Themenabschnitt sehr grundlegend eingeleitet. Und zwar grundlegend, so wie wir Hegel jetzt schon kennengelernt haben, indem er genealogisch vorgeht, indem er erzählt, und von den einfacheren zu den komplexeren Formen übergeht. Implizit, so schreibt Hegel, war das Thema Religion im Grunde durch den ganzen Gang der Phänologie des Geistes hindurch eigentlich schon mit im Spiel. Jedenfalls, wenn man Religion ganz formal bestimmt als die Beziehung zu etwas Übersinnlichem. Zitat Hegel: Schon das Bewusstsein wird, insofern es Verstand ist, Bewusstsein des Übersinnlichen oder Inneren des gegenständlichen Daseins. Zitat Ende. Bei diesem Gedanken belässt es Hegel natürlich nicht, denn er entwirft dann, wie gesagt, eine Genealogie der religiösen Erfahrung. Der Keim dieser religiösen Erfahrung, dass wir etwas Übersinnliches im Sinne von etwa Unsichtbares, Unhörbares, Nichtanwesendes oder dergleichen für wirklich halten können, ist ja nur das kleinste Ausgangspünktchen für das, was man dann religiöse Erfahrung nennen kann. Hegel geht durchaus religionsgeschichtlich vor. Es gibt so etwas wie natürliche Religion, sagt er, eine animistische oder anders wie auf eine direkte Kommunikation mit übersinnlichen Wesen, jenseits der Erscheinungswelt angelegte kollektive Praxis. Ließen sich jetzt Beispiele anbringen, also Geister in Bäumen oder was auch immer. Danach und auf einer unterscheidbaren Stufe gibt es das, was Hegel unter die Überschrift künstliche Religion zusammenfasst. Es ist eine Religiosität, die nicht auf Direktkommunikation mit den übersinnlichen Wesen angelegt ist, sondern die Werke, Kulturgegenstände, Kultgegenstände, Kunstwerke in den Mittelpunkt der religiösen Kommunikation rückt. Also eine vermitteltere Form der religiösen Erfahrung. Die Kunstreligion ist erkennbar abstrakter, als die Naturreligion es ist. Allerdings fallen in ihr der verehrungswürdige Gegenstand und das gläubige Subjekt, das sich in diesem Gegenstand selbst ja letztlich wiederfinden soll, nicht wirklich zusammen. Daher sieht Hegel eine dritte Form gegeben, die, wie er das nennt, offenbare Religion, in der genau diese Kluft geschlossen wird. In der offenbaren Religion ist der Mensch selbst leibhaftig in dieser Welt, hier und jetzt könnte man sagen, wir hier, zugleich Subjekt und Objekt eines Glaubens, der sich verwandelt in einen Glauben der Welt. Hegel geht hier insbesondere ein auf die Deutung der Figur Jesus. Jesus als einer, der Mensch wird und der insofern allen irgendwie auf Objekte, die different sind vom Subjekt des Glaubens, gestützte Formen von Religion überbietet. Auch mit dieser Denkfigur könnten wir uns jetzt eine ganze Vorlesung lang beschäftigen. Sie ist natürlich theologisch extrem interessant und sie hat eben diese christologische Seite, Jesus ist die Menschwerdung Gottes in dieser Welt. Sie hat aber andererseits eben auch eine weltliche Seite. Wir könnten fragen, was ist eigentlich Hegels Religionsphilosophie? Ist das nicht eine sehr säkulare Idee von Religion? Der Tod des göttlichen Wesens ist Voraussetzung dieser offenbaren Religion und die Idee einer Versöhnung mit dem menschlichen Anderen unter Verzicht auf alle Jenseitshaltigkeit in diesem trivialeren, archaischeren Sinne ist Voraussetzung für dieses letzte und höchste Stadium von Religion. Stellen wir aber auch diese religionsphilosophischen Fragen zurück. Das absolute Wissen, so lautet das letzte und sicher provozierende Stichwort in der Phänomenologie, DD, Sie erinnern sich. Hegel versucht hier nichts Geringeres klarzumachen, als dass auch die ganz sich dem Menschen zuwendende Religion nicht das letzte Wort auf dem Wege des Geistes ist. Vielmehr muss der in der Religion als Inhalt vor Augen stehende Gehalt an durch und durch menschlicher Wahrheit doch auch noch die Form eines Wissens annehmen. Eben diese Wendung, nicht nur Glauben, sondern auch Wissen, soll das sein, diese Wendung führt von der Religion zur Wissenschaft. Vielleicht könnte man auch sagen, zu einer Form von Wissenschaft, die Glauben und Wissen in der Freiheitsform der Moralität gegenständlich und begrifflich in sich vereint. Zitat Hegel, der Geist, in diesem Elemente dem Bewusstsein erscheinend oder, was hier dasselbe ist, darin von ihm hervorgebracht, ist die Wissenschaft. Zitat Ende. Mit dieser letzten Wendung, was immer das jetzt für die Frage nach der Wissenschaft heißt, mit dieser letzten Wendung sehen wir immerhin eins. Die Phänomenologie hat ihr Versprechen eingelöst, den Weg von der einfachsten erfahrbaren Form des Bewusstseins bis hin zur maximal komplexen, abstrakten Form, die eben die Wissenschaft wäre, zu gehen. Der Begriff, der wissenschaftliche Begriff, das ist das Thema, für das sich Hegel dann abschließend interessiert. Also wie kann der Begriff das leisten, diese Verbindung von Glauben und Wissen, diese gute Verbindung, gut auch durchaus mit diesem kleinen sittlichen Unterton. Der wissenschaftliche Begriff ist gleichsam das Medium, in dem die Bewusstwerdung, die individuelle und die soziale Bewusstwerdung des Menschen in letzter Instanz zur Erscheinung kommt. Blicken wir beim absoluten Wissen und der Wissenschaft angelangt jetzt noch einmal ganz kurz zurück auf diesen langen Gang des Buches. Tatsächlich nämlich kann man diesen Weg den die Phänologie da organisiert hat, vom Bewusstsein über das Selbstbewusstsein zu Vernunft, Geist und Religion und letztlich Wissenschaft auf unterschiedliche Weise charakterisieren. Und ich biete jetzt so vier solche Charakterisierungsmöglichkeiten zum Abschluss noch kurz an. Man kann etwa herausheben, dass Hegel die Erfahrungswelt tatsächlich nicht vom Kopf her, sondern gleichsam als eine aus sich herauswachsende, gewachsene Welt rekonstruiert, die sich vom Konkreten zum Abstrakten entwickelt. So gesehen durchliefe das Bewusstsein Übergang für Übergang in der Phänologie gleichsam einen Weg in immer größere Abstraktions- und Allgemeinheitsstufen hinein. Man kann zweitens herausheben, dass der Weg des werdenden Bewusstseins vom sinnlich Gegebenen, dem Sichtbaren, hin zum Unsichtbaren führt. Und im Bereich des Unsichtbaren dann von den Begriffen der Gegenstandserkenntnis hin zu den moralischen Begriffen. So betrachtet, verlässt das Bewusstsein im Wege seines Werdens die sinnliche Natur und man könnte sagen, es kultiviert sich. Man kann drittens herausheben, dass der Weg vom Individuum ausgeht, vom ganz einfachen Ich, dass es allein mit den Dingen oder noch die Sätze davon, mit diesem Mir der sinnlichen Gewissheiten zu tun hat, oder mit dem Dieses der sinnlichen Gewissheit zu tun hat, also von ganz einfachen Ich ausgehen, dann aber hinführend zur Anerkennung des Anderen, der meinesgleichen ist, zu einem sozialen Selbstbewusstsein also und von da aus zu immer anspruchsvolleren sozialen Einheiten des gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Familie, sittliche Institutionen, das vom gleichen Geist beseelte Volk, für das Hegel übrigens tatsächlich das Wort Volksgeist verwendet, und schließlich bis zur universalen geistigen Gemeinschaft der Wissenschaft. Aus dieser Sicht gesehen beschriebe die Phänologie gleichsam das allmähliche Aufgehen des Einzelnen im gelebten sozialen und geistigen Miteinander. Eine Vergemeinschaftungsbewegung würden wir da quasi verfolgen. Schließlich kann man viertens den Weg des Bewusstseins als einen allmählichen Zugewinn an Möglichkeiten lesen. Ein Zugewinn als Folge von Bewegungen, in denen aus einem Spiel von Widersprüchen, das jeweils Grenzen setzt, jeweils dann doch eine jeweils neue Perspektive von Unendlichkeit und von weiteren Möglichkeiten gewonnen werden kann. Wenn ich mir die Welt der Verstandesunterscheidung erschließe, bin ich mit einem Schlag Herrin über alle möglichen Komponenten der Wahrnehmung. Ich kann die abstrakte Infrastruktur der Dinge, der Dingwelt reflektieren und gleichsam mit ihr arbeiten. Das wäre ein solcher Zugewinn, ein ganzer Möglichkeitsraum. Hegel verwendet da ja auch mal das Stichwort Unendlichkeit. Oder etwa, wenn der Kampf um Anerkennung, der unglückliche Versuch, den anderen zum Gegenstand zu machen, dadurch enden kann, dass ich ihm seine Identität zugestehe, als Selbstbewusstsein wie ich und auch Selbstbewusstsein für ihn damit sein kann, dann plötzlich tut sich ein ganz neues Reich des sich aneinander gefunden Habens und füreinander Sinnverkörperns auf. Und auch auf dieser Ebene sind neue Möglichkeiten da, ist Entwicklung da, ist Bildung möglich, nicht nur Aufklärung, sondern die Verwirklichung von Freiheit. Tatsächlich ist diese Dimension der Entfaltung des Geistes als eines Weges nicht nur zu Wissen oder zu Wahrheit, sondern zu Freiheit für Hegel ganz entscheidend. Nicht Freiheit im Sinne von Ausgang aus Unmündigkeit und im Sinne der Erlangung von Autonomie. Autonomie heißt Selbstbestimmung. Autonomie heißt nicht Freiheit. Sondern eben für Hegel entscheidend, das, was anders genannt werden muss, auch als bei Kant, der von Autonomie spricht, nämlich eben Freiheit. Und Freiheit heißt, eine von Stufe zu Stufe radikalere, auf der Ebene der Sittlichkeit und des Geistes zukünftig erst noch möglich zu machende, zu verwirklichende Freiheit. Eine Freiheit, die diesen Aufgabencharakter hat, diesen anspruchsvollen Aufgabencharakter. Der Gedanke, dass die Wirklichkeit sich ändern kann, vielleicht sogar ändern muss, ist Teil jener Dynamik, welche Hegel unter dem Titel Freiheit beschreibt. Freilich ist es keine gleichsam unstrukturierte, völlig losgelöste Freiheit, die uns mit dem Weg des Geistes zuwächst. In diesem Punkt ähnelt Hegel dann doch wieder Kant. Freiheit und eine Form der Bindung oder Formen der Bindung gehen Hand in Hand. Allerdings ist es nicht die Selbstverpflichtung der Vernunft, die bei Hegel den Einzelnen bindet, sondern eben das Verwirklichungsproblem. Die Widerstände sind das Problem. Frei sein heißt, dass man sich in voller Verantwortung für das, was man tut, und gesellschaftlich eingebunden, im Zweifel darauf zurückgeworfen sieht, die eigene Gegenwart zu verändern, auf vernünftige Weise zu verändern, also mit den anderen gemeinsam zu verändern, die Grenzen des wirklich Möglichen hinauszuschieben. Freiheit hat also Aufgabencharakter bei Hegel wie bei Kant. Allerdings verlegt Hegel diese Aufgabe ins Hier und Jetzt hinein. Und das kantische Resonieren über prinzipielle Verallgemeinerbarkeit von Handlungsmaximen wäre allenfalls ein Teilstück dessen, worauf es ankommen muss. Auch mit dieser, ich habe das Stichwort Zukunft genannt, mit dieser historischen Dimension der Freiheit beschäftigen wir uns später noch ausführlicher. Ich wollte das nur schon mal angedeutet haben, auch im Blick auf die Phänologie. Damit jetzt die Zusammenfassung. Erstens, Vernunft ist die Sphäre des Allgemeinen, das ich mit den anderen teilen kann. Was Hegel Geist nennt, geht jedoch über diese Frage nach den objektivierbaren Strukturen der Welt hinaus. Geist ist nämlich die Antwort auf die Frage nach den gemeinschaftlichen Verwirklichungsbedingungen des Vernünftigen. Inwiefern und in welcher Form, um welchen Preis können wir Vernunft wollen? Und welche Vernunft ist die unsere? Was wäre verantwortbar zu tun, damit Vernunft wirklich und die Welt vernünftiger wird? Wie wäre die Welt zu verändern? Und wie könnten wir vertreten, dass sie zu verändern wäre, damit Vernunft wirklich wird? Und wie lässt sich in der Frage der Veränderung der Welt die Spannung zwischen Individuum und Gemeinschaft aufheben? All diese Fragen verweisen mit Hegel auf die Dimension namens Geist, die uns gemeinsam ist oder jedenfalls gemeinsam sein kann. Zweitens, erneut staffelt Hegel das Problem und unterscheidet Dialektiken, Phasen. Auf der Ebene der Sittlichkeit zeigt sich der Geist in den Lebensformen eines Volkes. Als Prozess der Bildung gerät der Geist in Gestalt des Selbstverständlichen mit der Wirklichkeit in Konflikt, reibt sich an ihr und treibt Neues, neue Perspektiven, neue Freiheiten hervor. Drittens, das war dieser kleine Exkurs gewesen, dergleichen kann auch im historischen Kollektivmaßstab gedacht werden. So etwa die Aufklärung einen gemeinschaftlichen Bildungsprozess darstellt. Hegel kritisiert allerdings die Aufklärung als in sich naiv und unbegriffen. Wissen kann nämlich Glauben nicht einfach ablösen, sondern das Verhältnis von Wissen und Glauben ist komplizierter. Gleichwohl, obwohl es kompliziert ist, muss es einen Weg geben, dem Zusammenspiel von Wissen und Glauben gerecht zu werden. Und nach Hegel eröffnet sich dieser Weg tatsächlich, aber eben wiederum nach einem Ebenenwechsel auf der dritten Stufe des Geistes, auf der Ebene der Moralität. Letztlich sind wir im Dilemma von Glauben und Wissen schwindelerregend frei. Daher ist es eine Haltung, die gefunden werden muss. Und zwar wiederum eine Haltung, die gefunden werden muss als eine wirkliche, also als eine, die sich gemeinsam leben lässt. Viertens, über das Problem der Freiheit zum Bösen und über die Frage der Verzeihung schlägt Hegel die Brücke zur Religion. Nicht Geisterglaube oder die Fetischisierung von Gegenständen, sondern der Mensch selbst ist das eigentliche Zentrum dieser dritten und höchsten Form von Religion, auf die seine Überlegungen hinauslaufen, also die offenbare Religion. Gleichwohl hat in Hegels Phänologie eine solche menschenzentrierte Religion nur, was die Inhalte angeht, das letzte Wort. Die höchste Form erreicht der Geist erst durch begriffliche Aufhebung der Vernunft, der Sittlichkeit, der Bildung, der Moralität und auch noch des Religiösen in der Wissenschaft. So endet die Phänologie unter der Überschrift absolutes Wissen. Und so löst sie ihr, sie erinnern sich, ganz zu Eingang gegebenes Versprechen ein, den Gang des Bewusstseins, das Werden des Bewusstseins bis zur Wissenschaft selbst lückenlos darzustellen. Fünftens und letztens, Hegels Wissenschaft des erscheinenden Geistes beginnt konkret und endet allgemein. Sie beginnt individuell und endet in umfassender geistiger Gemeinschaft. Sie beginnt subjektiv und endet nicht nur objektiv, sondern absolut. Sie beginnt bei den Gegenstandsbeziehungen und endet bei den Grundfragen des Zusammenlebens der Kultur. Wie ein roter Faden läuft durch den Gang der Phänologie jedoch vor allem das Thema Freiheit mit. Die Phänologie beginnt mit den ganz kleinen Spielräumen unserer Sinneserfahrung und endet in der Freiheit des Geistes. Wesen und Substanz des Geistes sind Freiheit. Diese Definition liefert Hegel später in Paragraph 382 der Enzyklopädie. Wesen und Substanz des Geistes sind Freiheit. Und in seiner Philosophie der Geschichte wird er auch die Weltgeschichte ganz ähnlich bestimmen, nämlich als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Also Sie merken, wie dieses Freiheitsthema hier am Horizont aufgeht sozusagen und uns auch noch weiter beschäftigen kann. Vielen Dank.